Vis-à-vis.
Anne Dittmann, Ihr Buch heißt Jungs von heute, Männer von morgen. Was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Schauen wir mal in die Zukunft. Bevor wir darüber reden, wie wir das erreichen können, wie sieht denn in Ihrer Vorstellung eine gleichberechtigte Zukunft aus?
Eine gleichberechtigte Zukunft, das Resultat dieser Zukunft wäre, dass ja, die Statistiken relativ ausgewogen wären, dass Altersarmut nicht mehr weiblich wäre und dass der Gender Pay Gap geschlossen ist und dass wir sehen können, dass Väter eben ähnlich viel Care-Arbeit übernehmen wie Mütter, auch wenn das in den Haushalten, wenn wir uns jetzt einen einzelnen Haushalt angucken, nicht unbedingt alles 50-50 sein muss. Da gibt es dann vielleicht die arbeitende Mutter und den Hausmann oder es gibt den arbeitenden Vater und die Hausfrau. Aber eben das große Ganze muss ausgewogen sein.
Aber um das zu sehen und das Verständnis für diese Care-Arbeit zu haben, dazu benötigt man ja auch, dass die Männer gewisse Normen vielleicht ablegen, ja. Männlichkeitsideale.
Ich weiß nicht, ob unbedingt ablegen das Ziel ist, weil ich distanziere mich ja in meinem Buch quasi davon, dass wir sagen, so und so darfst du nicht sein. Also es geht ja um die Jungenerziehung und was wollen wir unseren Söhnen dann quasi vermitteln. Und wir kommen so ein bisschen in Teufels Küche quasi, wenn wir immer darauf achten, was macht gerade mein Sohn und jetzt gerade deckt er nicht den Tisch, sondern möchte gern, dass ich ihm was bringe. So soll er ja nicht sein, so mackermäßig. Und dann beherrscht die Angst quasi unseren Erziehungsstil. Also Schritt 1 von Männer von morgen ist, dass wir aufhören, uns zu fragen, wie kriege ich es denn hin, dass mein Sohn nicht so und so wird? Diese Frage löschen wir einfach mal und fragen uns stattdessen, was möchte ich ihm vermitteln? Und dann ist es auch okay, wenn er mal am Tisch sitzt und sagt, kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben? Na, klar gebe ich dir ein Glas Wasser. Und wenn ich irgendwann mal nicht aufstehen mag, dann frage ich dich, ob du mir ein Glas Wasser bringst. Das heißt, die Männlichkeitsnorm, das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, dass unsere Söhne die ablegen. Natürlich gibt es auch Normen wie Gewalt, Homophobie, da müssen wir dann schon reinarbeiten und schauen, wenn du wütend bist, wie kannst du dann mit der Wut umgehen zum Beispiel, dass es nicht anderen Menschen schadet. Aber wir müssen eben auch gleichzeitig darauf achten, dass unsere Söhne auch lernen, dass es wichtig ist, im Notfall um Hilfe bitten zu können, Freunde zu haben, also dass man ein soziales Netzwerk hat, Ressourcen hat, wenn es einem nicht gut geht, die man dann anzapfen kann, auch und dem man sich anvertrauen kann. Denn viele Männer denken, ja, ich muss selbstständig sein, ich muss alles alleine hinkriegen. Und man sieht auch anhand von Studien, dass die ein höheres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken.
Jetzt habe ich auch in Ihrem Buch erfahren, dass Menschen im Alter bis zu 24 Jahren, wenn die sterben, dann sind das zum großen Teil Männer. Woran liegt das?
Ich habe mir mal angeguckt, unter welchen Umständen in Deutschland Männer und Frauen sterben. Dazu gibt es Statistiken. Und dann habe ich gesehen, dass Männer in Deutschland überdurchschnittlich oft an Unfällen sterben, zum Beispiel Autounfälle, zum Beispiel vielleicht, weil sie rasen, weil sie risikoreich sich verhalten auf der Straße, weil sie nicht nachgeben wollen oder so im Straßenverkehr. Sie sterben auch häufiger an Badeunfällen, an Substanzmissbrauch, aber auch an Suiziden.
Es gibt ja so typisierte so Standardsätze, reiß dich zusammen, sei ein Mann, Jungen weinen nicht. Aber nun werden ja kleine Jungs mit genau der gleichen gefühlsmäßigen Ausstattung geboren wie kleine Mädchen. Sie weinen viel, sie suchen Nähe, sie wollen getröstet werden. Wann setzt denn der Punkt ein, an dem Jungs ihre Gefühle unterdrücken? Was macht das mit denen?
Also erstmal muss man sagen, das machen die nicht aus irgendwie einem natürlichen Entwicklungsschritt heraus, sondern es kommt immer auf die eigene Umgebung drauf an. Und leider ist es so, dass oft dann so zum Ende der Kita-Zeit anfängt, wo sich dann auch Jungen und Mädchen so separieren, die Freundschaften separieren sich. Und viele Jungen fangen dann auch schon an, Feedback zu geben, so du heulst ja wie ein Mädchen. Und dann merken unsere Söhne auch, sollte ich nicht machen, da werde ich beschämt. Und spätestens, wenn das nicht im Kindergartenalter passiert, dann auch in der Grundschulzeit, da gibt es nochmal einen ganz großen Schub, wo viele Eltern hoffen, okay, jetzt kann mein Sohn nochmal von vorne anfangen und dann kann er sich eben die Haare lang wachsen lassen in einer ganz neuen Umgebung. Da wird es dann oft eigentlich sogar nochmal härter. Aber auch von zu Hause aus kriegen Söhne, wenn sie das Kindliche verlieren, wenn sie die Pausbäckchen verlieren, auch von den eigenen Eltern das Feedback, so, du bist jetzt groß genug, du brauchst doch jetzt keinen guten Nachtkuss mehr, ne? Geh geh jetzt einfach mal ins Bett oder was suchst du denn jetzt schon wieder in der Küche? Jetzt schau doch mal, was der Papa draußen in der Garage macht. Also wo auch wirklich bei den Eltern und auch bei vielen Müttern vor allem diese Angst entsteht, dass sie ihren Sohn zu einem Muttersöhnchen erziehen und dass der Sohn eine zu enge Bindung zu ihnen hat. Und sie stoßen die Söhne dann so langsam weg, damit sie richtige, gute Männer werden.
Zu Gast heute im rbb24-Inforadio vis-à-vis Anne Dittmann zu ihrem Buch Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Nun heißt es in Diskussionen oft, es fehlten männliche Vorbilder. Also schauen wir so in Kitas, Grundschulen, dann gibt es wirklich auch viele Erzieherinnen, viele Lehrerinnen. Das männliche Geschlecht ist da unterrepräsentiert. Was macht denn nun ein gutes, starkes Vorbild aus?
Die Wissenschaft sagt, um das einfach mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, das Geschlecht entscheidet nicht darüber, wer ein gutes Vorbild ist. Viel entscheidender ist die grundsätzliche Haltung, ich biete mich dir als Identifikationsfigur an. Das tue ich zum Beispiel auch mit meinem Sohn, der mir dann auch selbst gesagt hat, ja Mama, du bist ja mein Vorbild. Und ich habe ihn auch gefragt, in welchen Aspekten denn? Ach, schön. Und er hat gesagt, na, in allen, Mama. Und ich denke einfach, dass er das wahrnimmt, dass ich mich nicht als anders von ihm fühle. Klar ist er ein anderer Mensch, aber er ist nicht aufgrund seines Geschlechtes irgendwie von mir verschieden. Von daher brauchen wir nicht unbedingt mehr männliche Erzieher oder Lehrer in Schulen. Wäre schön, wenn es so ist, im Sinne so von Care-Arbeit, dass da auch beruflich mehr übernommen wird von Männern. Aber wir brauchen es nicht, um Jungen gute Vorbilder zu sein und eine moderne Männlichkeit zu vermitteln.
Das klingt alles so, als ob man schon ganz, ganz früh ansetzen müsste. Also am besten mit der Erziehung von klein auf. Nun begegnen einem immer wieder so 10-Jährige, die sind so cool wie 20 Monster Trucks und man denkt, ey, du wärst so viel cooler, wenn du einfach nur du selbst wärst. Mhm. Was kann die Gesellschaft da tun, um vielleicht auch solchen jungen, starken Jungen zu begegnen, die vielleicht das Vorbild nicht zu Hause haben?
Also ganz wichtig ist, ja, schon früh anzusetzen in der Kita, dass die PädagogInnen dort auch für sich selbst reflektieren, inwieweit habe ich selbst ein Schubladendenken, inwieweit vermittle ich Jungen, dass irgendwie gewisse Farben für sie sind, gewisse Haarlängen für sie sind. Da müssen PädagogInnen wirklich reflektieren und noch mehr Arbeit leisten. Und es gab verschiedene Studien mittlerweile, die halt gucken, inwieweit wird denn hier auch geschlechtergerechte Arbeit in Kitas angewendet. Und da haben wir ein ganz großes Defizit. Wir sehen zum Beispiel, dass Jungen schwerer diesen Übergang in die Schule schaffen als Mädchen, weil sie angeleitet werden, draußen toben zu gehen, Action zu machen, rumzuhüpfen. Und bei Mädchen, denen wird eher nochmal so ein Malheft vorgelegt und die schwingen den Stift und die üben die Stifthaltung und Jungen eben nicht. Sie sitzen dann plötzlich in der Schule und haben nicht gelernt, still zu sitzen, zuzuhören und erst recht nicht einen Stift zu halten. Und entsprechend ist der Übergang und ihre Startchancen sind schon schlechter. Und wir sehen auch, dass mehr Jungen ohne Schulabschluss abgehen als Mädchen. Das heißt, es hat ganz, ganz große Auswirkungen auf unsere Kinder.
Fällt es denen vielleicht auch schwerer, Freundschaften zu schließen? Eben auch tiefe Freundschaften. Also ich höre noch so Unterhaltungen wie Bro, Digga. Das ist so eine Coolness-Schranke. Finden die auch noch zu sich selbst?
Ich habe mit einem Männlichkeitsforscher aus der Schweiz gesprochen, der Männerfreundschaften auch tatsächlich untersucht hat. Und er sagt, naja, viele Jungen haben diesen einen und auch Männer haben diesen einen guten Freund, aber sie brauchen eben, die müssen Brücken schlagen. Während Mädchen bzw. Frauen sich dann zum Kaffee treffen und dann geht es sofort los. Beide erwarten natürlich, dass hier direkt vom Leben erzählt wird und von den Schwierigkeiten und von den Gefühlen. Und bei Männern ist es eher so, hey, komm, wir machen mal eine Fahrradtour. Und dann ganz oben auf dem Berg angekommen, setzen sie sich immer auf die Bank und dann wird mal so ganz vorsichtig gefragt, so, und wie läuft es zu Hause? Und dann kann man sich vielleicht so ganz vorsichtig mal öffnen, aber die bewegen sich wie auf Eierschalen quasi. Das heißt, Jungen profitieren schon auch davon, wie es auch viele junge Leute heutzutage machen, so gemischt geschlechtliche Freundschaften zu führen. Jungen profitieren ganz stark davon, Freundschaften zu Mädchen zu pflegen. Und da dürfen wir auch wirklich nicht direkt von Anfang an im Kindergarten schon anfangen zu sagen, na, ihr werdet ja mal bald heiraten. Das ist so eine Art von Beschämung, da nehmen die Kinder dann ganz schnell wieder Abstand voneinander. Von daher Freundschaften fördern, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollten aber auch unsere Jungen nicht unterschätzen. Da gibt es auch mittlerweile schon neue Forschung, die zeigt, die sind schon auch fürsorglich. Da wird dann gegoogelt, hey, mein Freund hat Liebeskummer, wie kann ich ihm helfen? Die machen sich Gedanken, die wollen auch einander zuhören, aber das wird dann eher so verdeckt gemacht, weil von Jungen wird das nicht erwartet.
Und es gibt Männer, die sehen Gleichberechtigung als eine Art von Kontrollverlust an. Die fürchten auch den Verlust von Privilegien, fühlen sich von starken Frauen bedroht. Männliche Dominanz, starke Führung, das gehört ja auch zum Narrativ rechter Ideologien, die momentan wieder erstarken. Haben Sie Angst, dass deren Erzählung stärker ist als Ihre Arbeit?
Ja, natürlich. Also ich glaube schon, dass auch ich weiß nicht, ob Angst, aber ich weiß, dass deren Erzählungen sehr stark sind und anziehend wirken auf viele Jungen. Ich weiß, dass viele Jungen in verschiedenen Haushalten sehr unterschiedlich aufwachsen und in manchen Haushalten haben sie ein offenes Ohr und werden begleitet auch in dem, was sie auf Social Media sehen, und in vielen Haushalten haben sie das eben nicht. Und TikTok merkt sehr, sehr schnell anhand gewisser Faktoren, dieser Account, der wird von einem Jungen geführt, wahrscheinlich irgendwie im Teenager-Alter oder vielleicht kennen die auch genau das Alter, und dann sucht der Junge nach Mental Health-Themen und dann werden sie zum Männercoach weitergeleitet, der dann eben solche ja eher toxischen, dominanten männlichen Narrative erzählt. Und das passiert, und wir wissen auch mittlerweile von ersten Studien, dass all diese Inhalte sich tatsächlich in das Offline-Leben übertragen und auf den Schulhöfen wiederholt wird. Nicht immer ganz bedacht und bewusst, aber sie werden wiederholt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.